HR Info, der Tag in Hessen.
Mit Andreas Heigen. Seit Sonntag ist es nun offiziell. Deutsche Bank und Commerzbank loten aus, ob sie fusionieren. Die Gespräche dazu seien ergebnisoffen, hieß es. Doch es wird auch spekuliert und Druck gemacht. Denn in den vergangenen Wochen hatte vor allem Finanzminister Olaf Scholz Druck ausgeübt, und zwar für eine Fusion. Doch die könnte auch tausende Arbeitsplätze gefährden. Das beschäftigt natürlich die Bankmitarbeiter. Reporter Lars Hofmann mit Reaktionen dazu.
Noch ist natürlich gar nicht klar, ob es überhaupt eine Fusion gibt. Und wenn ja, was das für die Beschäftigten bei der Deutschen Bank und der Commerzbank bedeuten würde. Nervös sind viele trotzdem.
Ich finde es keine gute Idee. Halt mit viel Stellenabbau verbunden. Oder mein Gefühl ist, dass es eine große Unsicherheit damit verbunden ist, weil ja doch viele Leute um ihren Job bangen.
Sinn und Zweck des Ganzen ist wohl Personalabbau, damit Kosten zu sparen. Naja, angenehm ist die Vorstellung zwar nicht, aber naja, da müssen wir halt durch, fürchte ich.
Dass ein Zusammenschluss von den beiden größten deutschen Banken ausgelotet wird, interessiert in der Bankenmetropole Frankfurt aber nicht nur die Beschäftigten der beiden betroffenen Banken. Viele arbeiten hier in der Branche, machen sich Gedanken. So wie diese Frau.
Ich glaube nicht, dass man aus zwei Kranken einen Gesunden machen kann. Und denke mal, dass jetzt zwar mit Sicherheit viel gesprochen wird, aber ob es ein Ergebnis gibt, steht ja eh offen.
Bislang haben Deutsche Bank und Commerzbank nur mitgeteilt, dass sie über eine mögliche Fusion sprechen.
Diese Sondierungsgespräche sind ergebnisoffen,
hat Deutsche Bank-Sprecher Jörg Eigendorf schon klargemacht. Aber gerade Gewerkschafter sind verunsichert. Jan Duschek ist bei Verdi für den Bankenbereich zuständig und ist selbst Mitglied im Aufsichtsrat der Deutschen Bank.
Ja, wir lehnen die Fusionsgespräche eher ab, weil wir auch die Fusion selber ablehnen. Mit Blick auf die Beschäftigten gehen wir davon aus, dass hier akut mehrere 10.000 Arbeitsplätze gefährdet wären.
Bis zu 30.000 Arbeitsplätze könnten wegfallen, befürchtet Jan Duschek von Verdi. Dabei gibt es in der Finanzbranche durchaus Menschen, die einer Fusion etwas abgewinnen könnten. So wie dieser Mann in der Frankfurter Innenstadt.
Deutschland braucht einen Global Player in der Bankenwelt, um einfach den Standort in Deutschland mit Finanzdienstleistungen bedienen zu können, auch weltweit oder zumindest europaweit. Und da haben wir momentan kein Institut, das es darstellt.
Dieser Gedanke, eine international wettbewerbsfähige Großbank zu schaffen, dürfte wohl der entscheidende Grund dafür gewesen sein, dass Commerzbank und Deutsche Bank überhaupt miteinander reden. Ob diese Gespräche tatsächlich in einer Fusion münden, ist offen. Deshalb gibt es auch Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die erst einmal ganz gelassen abwarten.
Ja, ich weiß nicht, ob das so sinnvoll ist, aber Angst um meinen Job habe ich nicht und warte halt, wie das ablaufen wird.
Ich glaube, da wird sich noch einiges tun. Das ist noch gar nicht so in trockenen Tüchern, wie man jetzt denken mag. Deswegen mache ich mir auch erstmal gar keine Sorgen um meinen Job.
In ein paar Wochen dürfte mehr Klarheit herrschen, auch für die Beschäftigten.
Lars Hofmann mit Reaktionen zur möglichen Fusion von Deutscher Bank und Commerzbank. Herumliegender Müll an hessischen Straßen und Autobahnen ist ein großes Problem. Vor allem an den Parkplätzen der Autobahnen liegt viel herum. Vom Sperrmüll bis zum Schrottauto ist alles dabei. 10.000 Tonnen Müll werden so jedes Jahr eingesammelt. Die Mitarbeiter von Hessen Mobil, der zuständigen Behörde, hätten dafür im vergangenen Jahr fast 25.000 Arbeitsstunden aufgewendet. Und gekostet habe das insgesamt 3 Millionen Euro. So Hessen Mobil. Mein Kollege Oliver Klab hat darüber mit dem hessischen Verkehrsminister Tarek Al-Wazir von Bündnis 90 Die Grünen gesprochen.
Herr Al-Wazir, es gibt Appelle und Schilder. Es gibt die dringende Bitte an die Autofahrer, ihren Müll nicht einfach irgendwo hinzuschmeißen. Es gibt die Aktion Saubere Landschaft, bei der Freiwillige aufräumen. Aber all das reicht offenbar nicht aus. Wie wär's denn mit mehr Kontrollen an den Straßen und Autobahnen?
Ja, das ist natürlich immer dann das Erste, wonach man ruft. Wobei, wenn Sie sich überlegen, wir haben 1.000 Kilometer Autobahn, 3.000 Kilometer Bundesstraße, 7.000 Kilometer Landesstraße. Bei jeder Ausfahrt gibt es in Anführungszeichen Möglichkeiten, sich fehlzuverhalten, nämlich schlicht seinen Müll aus dem Fenster zu werfen. Wer sollte das kontrollieren? Und ehrlicherweise muss man sagen, haben nicht die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Hessen Mobil oder auch die Polizei Besseres zu tun? Und deswegen bleibt es dabei, und ich finde das eigentlich auch richtig, dass man den Leuten sagt, wenn ihr auf dem Sofa sitzt, schmeißt ihr eure Chipstüte nicht einfach vor euch. Wenn ihr raucht, leert ihr euren Aschenbecher wahrscheinlich nicht bei euch in der Küche aus. Warum denkt ihr, dass ihr das einfach auf der Straße so machen könnt? Und immer wieder darauf hinzuweisen, dass das, ich nenne es mal so, asoziales Verhalten ist.
Das ist ja hinreichend geschehen. Diese Hinweise sind erfolgt. Trotzdem
trotzdem passiert nichts. Und was Sie jetzt gerade gesagt haben, das könnte ja eigentlich auch viele ermutigen und sagen, okay, wenn der hessische Verkehrsminister sagt, wir können das gar nicht kontrollieren, dann riskieren wir ja auch nichts, wenn wir weiterhin den Müll an den Autobahnen abkippen.
Also ich glaube, dass eine Gesellschaft nicht nur funktionieren kann, wenn alles sofort kontrolliert und mit Strafe belegt werden muss, sondern dass man sich vielleicht selbst mal überlegt, ist das eigentlich vernünftig, was ich da gerade tue? Weil an dieser Stelle muss man es nochmal sagen, 10.000 Tonnen Müll jedes Jahr, ein Drittel davon irgendwo herumliegend. Wir geben dafür 3 Millionen Euro im Jahr aus an Fremdfirmen. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Hessen Mobil sind zehntausende Stunden damit beschäftigt. Und ich glaube, an diesem Punkt muss man eine gesellschaftliche Debatte über die Frage führen, wie verhalten sich Leute eigentlich? Ich gehöre nicht zu denen, die sagen, früher war alles besser. An dem Punkt muss man aber sagen, das ist jedes Jahr das Gleiche. Auch die Mülltonnen-Tonnage ist jedes Jahr das Gleiche. Und ich finde, dass wir als Gesellschaft uns insgesamt über die Frage mal wieder Gedanken machen müssen. Wie verhält man sich? Wie sorgt man auch dafür? Wie redet man auch mit anderen drüber? Es gibt sogar Leute, die sagen, ja wieso? Ich habe doch Steuern dafür gezahlt. Und da muss man immer wissen, mit dem Geld, was wir da ausgeben, könnten wir 20 Kilometer Landesstraße im Jahr zusätzlich sanieren.
Sie könnten ja auch die Autofahrer, die das machen, die den Müll abkippen, könnten ja auch auf andere Weise ihren Beitrag nachträglich leisten. Sie haben eben gesagt, wer ertappt wird, bekommt eine Strafe. In den USA werden Geldstrafen ab $1.000 verhängt, wenn jemand seinen Müll am Highway hinterlässt. Sollte man vielleicht in dieser Größenordnung auch operieren?
Also natürlich muss man da am Ende noch die Verhältnismäßigkeit wahren. Wir haben an vielen Punkten, ja, wenn es um andere Bereiche geht, teilweise jetzt mit stärkeren und höheren Strafen zu tun. Aber auch an diesem Punkt ist es so, dass mir es immer lieber ist, jemand hält sich an die Regeln, als dass ich sozusagen die Strafe für den Regelverstoß verschärfen muss. Das sind ja Regeln, die am Ende dafür sorgen sollen, dass niemand anderes zu Schaden kommt. Und an so einem Punkt muss man einfach sagen, vielleicht ist das Beste, wenn Leute wieder ein bisschen anfangen, selbst zu denken über die Frage, was macht eigentlich überhaupt keinen Sinn und was lasse ich lieber. Ist mir tausendmal lieber, als jetzt eine Debatte über, keine Ahnung, Videoüberwachung von Autobahnparkplätzen zu führen.
Es gibt ja möglicherweise noch einen anderen Weg. Auch den beschreiten die Verantwortlichen in den USA, wie wir erfahren haben. Es gibt da das sogenannte Adopt-a-Highway-Programm. Das bedeutet, in den USA können zum Beispiel Unternehmen oder Vereine die Verantwortung für bestimmte Streckenabschnitte, die ja übersichtlicher sind als das gesamte Streckennetz, übernehmen. Und dann müssten die dann dafür sorgen, diese Unternehmen oder Vereine, dass diese Streckenabschnitte sauber bleiben. Was halten Sie davon?
Also wo ich immer dafür bin, ist bürgerschaftliches Engagement. In den Städten gibt es das ja auch teilweise schon. Das ist alles okay. Am Ende des Tages bleibt es dann aber dabei, dass Leute sich dann sozial verhalten und den Dreck wegräumen, den andere Leute, die sich asozial verhalten, hinterlassen haben. Und aus meiner Sicht ist es wichtig, dass wir von Anfang an und immer wieder, und das fängt ja schon in der Schule an, dass Schulen mal anfangen, einmal im Jahr mit ihren Schülerinnen und Schülern in der Umgebung sauber zu machen. Wir setzen dann darauf, dass sich das fortsetzt. Und an dieser Stelle muss man schlicht sagen, Ignoranz und Dummheit in vielen Bereichen sind leider nachwachsende Rohstoffe. Und deswegen werden wir immer wieder darum kämpfen müssen, dass Leute nicht ignorant sind und sich nicht dumm verhalten.
Sagt der hessische Verkehrsminister Tarek Al-Wazir von Bündnis 90 Die Grünen im Interview mit meinem Kollegen Oliver Klab. Und das Gespräch haben sie vor der Sendung geführt. Undichte Dächer, marode Toiletten, schlecht isolierte Klassenräume. In vielen hessischen Städten ist der Zustand der Schulen besorgniserregend. Auch in Kassel. Allein dort wird der Sanierungsstau auf mehrere 100 Millionen Euro geschätzt. Eine Summe, die die nordhessische Stadt trotz Zuschüssen vom Land oder Bund überfordert. Um Abhilfe zu schaffen, will sich Kassel jetzt auf neue Wege begeben. Das Konzept dazu wurde nun vorgestellt. Michael Pschibilla berichtet.
Es gab immer wieder Schülerdemos. Es gab einen Brandbrief aus der Lehrerschaft der Hegelsbergschule, bei der es durch das Dach regnet und wo in einigen Klassenräumen die Heizung ausgefallen ist. Nach langer und anhaltender Kritik am schlechten Zustand vieler Schulen in Kassel geht die Stadt jetzt in die Offensive. Sie hat im Rathaus ein neues Konzept zur Schulsanierung vorgestellt. Oberbürgermeister Christian Geselle von der SPD.
Wir werden noch vor der Sommerpause mit einem Projektbüro in die sogenannte Phase 0 einschreiten, das heißt mit den Schulgemeinden Gemeinden diskutieren und schauen, wie denn die Schule von morgen aussehen soll.
In einem ersten Schritt sollen 5 Schulen mit besonders gravierendem Sanierungsstau erneuert werden, sagt der Oberbürgermeister, darunter auch die Hegelsberg-Schule. 7 weitere werden folgen, heißt es. Dafür will die Stadt richtig viel Geld in die Hand nehmen. Pro Schule werden mindestens 30 Millionen Euro veranschlagt.
Es geht nicht darum, nur in einmal Farbe auf die Wand aufzubringen, sondern tatsächlich auch Schulen, die dann mal 30 Jahre halten sollen und die pädagogischen Anforderungen an morgen erfüllen, voranzutreiben.
Um das Projekt finanziell zu ermöglichen, soll eine neue städtische Immobiliengesellschaft gegründet werden. Aus Sicht des Rathauses hat sie den Vorteil, dass sie nicht an die Haushaltsbeschränkungen der Kommunen gebunden ist. Sprich, sie darf auf einen Schlag die Kredite aufnehmen, die für die Sanierung nötig sind. Außerdem will Kassel eng mit der Wohnungsbaugesellschaft GWG zusammenarbeiten und deren Erfahrung bei der Bauplanung und Bauleitung nutzen. Beim Elternbeirat der Stadt Kassel kommen die Pläne gut an. Vorsitzender Jürgen Bröker.
Als Vorsitzender der Stadtelternbeirats begrüße ich natürlich die Initiative der Stadt, sich um die Schulsanierung in Kassel nachhaltig zu kümmern. Es sieht nach einer sehr cleveren Lösung aus, die schnell und nachhaltig wirken kann. Es bleibt natürlich abzuwarten, dass das Konzept tatsächlich so aufgeht.
Auch die Schülervertretung hat noch offene Fragen, begrüßt aber ebenfalls grundsätzlich die Initiative aus dem Rathaus. Wurde auch höchste Zeit, sagt David Bösel vom Stadtschülerrat.
Warten ist definitiv keine gute Alternative. Die Schulen fallen jetzt schon auseinander. Wir haben das größte Problem an der Reuterschule, aber auch an anderen Schulen. Tropft es rein, die Fenster sind sehr undicht und es ist auf jeden Fall kein Ort, an dem Schülerinnen und Schüler gerne lernen wollen.
Wann genau die ersten Handwerker anrücken, darauf wollte sich die Stadt Kassel nicht festlegen lassen. Aber es soll jetzt zügig vorangehen, verspricht der Oberbürgermeister.
In Kassel sollen die Schulen saniert werden. Wie das funktionieren soll, das hat Reporter Michael Pschibilla berichtet. Hessens Hirsche haben ein Problem. Und zwar sind sie von Inzucht bedroht. Die Könige der Wälder finden nämlich nicht mehr genügend neue Partner. Und das wird für die Rotwildpopulation in Hessen zum Problem. Sie droht, genetisch zu verarmen.
Könnte es sein, dass der Brunftschrei der Hirsche bald nicht mehr in Hessens Wäldern zu hören ist? Professor Gerald Reiner, Wildbiologe an der Uni Gießen, hat für eine aktuelle Studie 1300 Gewebeproben genommen. Sein Fazit: In Hessen gibt es derzeit 20 Rotwildgebiete, aber nur noch 4 genetische Pools.
Unsere Zahlen zeigen, dass ungefähr ein Viertel des Rotwildes in einem Bereich anzusiedeln ist, wo wir doch schon erhebliche Inzuchtgrade haben. Und eines dieser Tiere, das wurde im Dezember letzten Jahres geschossen, das hatte dann auch eine Verkürzung des Unterkiefers. Das ist eine ganz typische Deformation, die mit Inzucht einhergeht.
Die Ergebnisse und Zahlen seien alarmierend, so der Experte. Die genetische Verarmung schade vor allem der Fitness der Tiere. Für eine gesunde Fortpflanzung müssten Hirsche auch in andere Rotwildgebiete ziehen können. Eine ausreichende Wanderung bei der starken Bebauung sei in Hessen jedoch kaum möglich, sagt Markus Stifter vom Landesjagdverband Hessen. Denn die Wälder seien durch das Straßen- und Autobahnnetz voneinander getrennt.
Seit über 30 Jahren führen wir das Rotwildregister im Landesjagdverband und beobachten da die Bewegungen der Wildtiere, insbesondere auch der Hirsche, weil die sich leicht wiedererkennen lassen. Und für uns ist das im Prinzip jetzt eine wissenschaftliche Bestätigung der Erkenntnisse oder der Hinweise, die wir bisher schon hatten. Und jetzt ist das natürlich ein gutes Argument letztendlich, dass wir uns auch weiter für die Wiedervernetzung einsetzen.
Möglicherweise könnten Grünbrücken über Autobahnen das Problem lösen. Über diese Brücken könnte das Rotwild ziehen, während der Verkehr unten drunter durchrauscht. Über der A7 bei Hünfeld ermöglicht eine dieser Brücken bereits dem Wild, ungestört von einer Seite der Autobahn auf die andere zu wandern. Die Jäger in Hessen fordern mindestens 12 weitere solcher Brücken. Kosten rund 100 Millionen Euro. Aber, sagt Steffen Boschen vom Ökologischen Jagdverband Hessen, es gebe noch ein weiteres Problem dafür, dass die genetische Durchmischung des heimischen Rotwilds nicht mehr ausreichend gegeben ist.
Das Rotwild ist im Prinzip ein Tier, was eigentlich in der freien Landschaft lebt. Das ist heute bei uns nicht mehr möglich. Ist zurückgedrängt worden in die Wälder. Und in den Wäldern sind die Wilddichten einfach heute viel zu hoch. Hessen ist auch da weit an der Spitze, was die Rotwilddichte in den Wäldern angeht. Und es ist dringend notwendig, das Rotwild so einzuregulieren, dass die Schäden einfach geringer sind.
Sprich, erst wenn mehr Hirsche geschossen würden, könne man dafür sorgen, dass ihre Art gesichert werde. Und man auch in Zukunft den majestätischen Ruf der Hirsche wird weiter hören können.
Ein Beitrag von Mike Markloff. Und das war die Sendung der Tag in Hessen mit Andreas Heigen. Die Sendung finden Sie auch auf hrinforadio.de.